Hier spricht Horst Gunkel. Ich bin derjenige, der die Geschichte des Jesus in 3 Büchern geschrieben hat. Es kommt jetzt das Kapitel 5 aus dem ersten dieser 3 Bücher. Dieses Kapitel hat den Titel Der Jüngling. Die Evangelisten, das sind die 4 Männer, die in der Bibel von Jesus berichten, schreiben wenig über die Kindheit und Jugend von Jesus. Einzig der Evangelist Lukas berichtet, dass Maria und Josef den Knaben jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem mitnahmen. Das Passafest ist ein jüdischer Feiertag. Es ist dann, wenn bei uns Ostern ist. Dazu mussten sie weit zu Fuß reisen, über 140 Kilometer bis nach Jerusalem. Sie brauchten damals etwa 5 Tage für eine Strecke. Ein besonderes Ereignis soll sich abgespielt haben, als Jesus 12 Jahre alt war. Im Gegensatz zu den anderen Geschichten aus der Bibel, die ich vorher erzählte, ist diese sehr glaubwürdig. Jesus fand die Vorträge der Rabbiner, also der jüdischen Pfarrer, dort in Jerusalem sehr interessant. Jedoch glaubte er nicht alles. Er fragte und widersprach auch, denn er war ein aufgeweckter, kritischer Junge. Einiges im Tanach, also der jüdischen Bibel, schien ihm sehr unwahrscheinlich. Der Gott, der da im Tanach auftrat, schien jähzornig zu sein. Das war etwas, was Jesus aus seiner Kindheit kannte. Er selbst hatte das inzwischen einigermaßen überwunden. Aber wie konnte es sein, dass Gott seinen Zorn nicht im Griff haben sollte? Ein guter Gott muss doch ein Gott der Liebe und des Mitgefühls sein. Er musste gleichmütig sein und durfte keine negativen Emotionen haben. Einige der Rabbiner verbaten sich diese Kritik. Sie wollten den Knaben schon wegen Aufsässigkeit aus dem Tempel jagen. Es gab aber auch andere Rabbiner, die die Fragen des Knaben absolut gerechtfertigt fanden. Besonders 3 Rabbinern imponierte er. Einem Älteren, der hieß Primus, und 2 jüngere Schriftgelehrte mit Namen Sekundus und Tertius. Die Gespräche zwischen Jesus und den 3 Rabbinern zogen sich über mehrere Tage. Jesus sagte dabei: Ich bin begeistert von der Kraft Jahwes, aber manchmal frage ich mich, kann ein gütiger Gott so handeln? Da ist beispielsweise die Sache mit der Sintflut. Jahwe soll durch diese riesige Flut alle Menschen getötet haben, bis auf die Familie des Noah. Waren denn wirklich alle anderen von Grund auf so böse, dass sie mit dem Tode bestraft werden mussten? Alle? Auch die kleinen Kinder? Primus antwortete ihm: Weißt du, ich kann dich gut verstehen, Jesus. Auch mir sind nur allzu oft Zweifel gekommen an dem, was im Tanach steht. Schon als junger Mann habe ich ganz ähnliche Fragen gestellt. Und ich habe ähnliche Ablehnung erfahren wie du. Das war während meiner Ausbildung zum Rabbiner. Eines Tages nahm ich einer meiner Ausbilder, ein alter Rabbiner, der mir immer verständnisvoll zugehört hatte, mit in ein geheimes Zimmer unter dem Tempel. Dort befanden sich ganz viele Schriftrollen. Er holte 4 dieser Schriftrollen heraus und las mir daraus vor. Es war immer dieselbe Stelle aus dem Tenach. Die erste Version kannte ich. Es ist ein Abschnitt, der auch heute beim Passafest vorgetragen wird. Aber jede der drei anderen Varianten war verschieden. Eine war noch ähnlich, die zweite sehr viel ausführlicher und die dritte kürzer. Und sie schien auch widersprüchlich gegenüber den anderen. Der altertümlichen Sprache nach müsste sie die älteste der Schriften sein, also die ursprüngliche. Ich war verwundert und fragte meinen Ausbilder: Ja, und was ist denn nun wahr? Der lächelte und sagte mir, das wisse nur Jahwe allein. Ich aber solle einfach mein Herz befragen. Wie würde ein gerechter und liebevoller Gott gehandelt haben? Seitdem weiß ich, dass ich immer vorsichtig sein muss, wenn irgendjemand sagt, es steht aber geschrieben. Und Sekundus ergänzte, auch ich bin Rabbiner, auch ich zweifle oft an der Heiligen Schrift. Mein Onkel, den ich sehr schätze und den ich vor 2 Jahren besucht habe, gehört einer Sekte an. Sie nennen sich Essener. Das sind fromme Leute, die ein gottgefälliges Leben führen. Sie lehnen jede Form von Gewalt ab. Sie essen nicht einmal Tiere, weil sie sagen, dass auch die Tiere Jahwes Geschöpfe sind. Dass sie fühlen wie wir. Dass sie leben und nicht sterben wollen. Ich war sehr beeindruckt von der Frömmigkeit und Genügsamkeit dieser Leute. Ich habe mich gefragt, ob ich nicht zu ihnen gehen sollte. Vielleicht wäre es besser gewesen. Aber ich muss zugeben, dass ich ein schwacher Mensch bin. Ich lebe lieber als angesehener Rabbiner und nicht in Armut. Zugegebenermaßen liebe ich auch den Wein, den sie nicht trinken. Sie sagen, der Wein trübt den Geist. Jesus war beeindruckt von diesen Aussagen und er wollte noch mehr wissen. Er fragte, kann es sein, dass es viele unterschiedliche Ansichten über Gott gibt und dass niemand wirklich weiß, welche der richtige ist? Gibt es vielleicht noch andere Sekten, die Luxus ablehnen und ein freies und genügsames Leben führen? Wie die Vögel des Himmels, die arbeiten doch auch nicht und werden trotzdem satt. Und diese Vögel sind Gott vielleicht viel näher als wir. Tertius nickte. Ja, ich habe von einer Sekte in Ägypten gehört. Sie sind zwar keine Juden, aber sehr fromm. Sie verehren einen Erleuchteten, der vor Hunderten von Jahren gelebt haben soll. Sie heilen die Krankheiten des Körpers und der Seele nach einer eigentümlichen, aber logischen Methode in 4 Schritten. Erstens ergründen sie, was das Problem ist. Das ist noch ganz normal. Aber statt nun die bekannten Heilmittel anzuwenden, fragen sie nach den Ursachen. Nun bekämpfen sie nicht die Krankheiten mit den üblichen Methoden, sondern sie bekämpfen die Ursache. Schließlich machen sie einen genauen Plan, wie man diese Ursache bekämpfen kann. Sekundus stimmte zu. Ja, von denen habe ich bei den Essenern auch gehört. Diese Sekte nennt sich die Therapeuten. Der Plan, den sie machen, um die Ursache des Leidens zu bekämpfen, nennt man Therapie. Einige berühmte griechische Ärzte sollen diese Methode übernommen haben. Jesus war begeistert von den vielen neuen Dingen. Er sprach, ich werde diese Essener aufsuchen und vielleicht auch die Therapeuten. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als uns unsere Schulweisheit lehrt und als im Tenach steht. Inzwischen waren Josef und Maria traurig. Sie wussten nicht, wo ihr Sohn abgeblieben war. Erst nach 3 Tagen fanden sie Jesus im Tempel und nahmen ihn mit zurück nach Nazareth. Dort arbeitete er dann noch einige Monate, wie zuvor auch schon, als Gehilfe seines Vaters. Er erlernte dort das Handwerk des Zimmermanns. Jesus hatte jetzt mit 12 Jahren das Alter erreicht, in dem die Eltern damals nach einer möglichen Braut für ihn ausschauten. Sie dürften mit ihren Überlegungen während der Reise oder jetzt in den Monaten, da er bei seinem Vater das Handwerk erlernte, begonnen haben. Für Jesus aber, der gerade für spirituelle, für religiöse Themen entflammt war, war das eher eine Bedrohung. Er musste jetzt handeln, bevor man ihn zwang zu heiraten und eine Familie zu gründen. Er musste von zu Hause weg. Wo soll er hin? Zu den Essenern, zu den Therapeuten? Darüber erfahrt ihr im nächsten Kapitel mehr.